Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem. We have a main bus be undervolt.
Guten Morgen.
Ja, herrlich. Guten Morgen, Mascha. Das ist doch schön, wenn der Tag so beginnt. Wenn jemand dich weckt mit einer lieblichen Tom Hanks Stimme, die sagt, Houston, we got a problem.
Ja, du hast ja gesagt, ich soll mir das Intro aussuchen und ein Thema. Und ich habe eigentlich nicht lange nachgedacht. Ich habe einfach die aktuelle geopolitische Lage genommen und dachte, wir reden mal so ein bisschen darüber, nicht was das Problem ist, sondern wie du und ich damit umgehen. Du als Pilot, ich als Flugbegleiterin. Wie gehen wir mit der aktuellen Situation um? Es ist ja auch wirklich viel los auf dieser Welt.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen Menschen unterschiedliche Dinge vorgehen. Bei dem einen mehr Angst, bei dem anderen weniger Angst. Ich wollte einfach mal so wissen, wie du damit umgehst.
Ja, also Angst, Essen, Seele auf, habe ich irgendwann gehört, fand ich ganz gut. Also Angst ist oftmals ein schlechter Begleiter, kann man ja nicht immer verhindern. Aber man sollte immer so die Situation anschauen und schauen, was man selber beeinflussen kann. Also was kann ich jetzt direkt ändern, was kann ich direkt beeinflussen. Und das vielleicht beeinflussen und ansonsten das Beste aus der Situation machen. Das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste. Angst ist ja immer nur eine Projektion darauf, auf irgendetwas, was passieren könnte. Ja, das kann man sich überlegen, aber es ist ja eben nicht real, sondern Angst ist ja immer etwas Irreales oder etwas, was noch nicht eingetreten ist. Deswegen sollte man sich da auch nicht allzu lange in meinen Augen mit beschäftigen. Aber gleichwohl ist die Situation schon herausfordernd. Wenn man mal bedenkt, denke doch einfach mal, keine Ahnung, 7, 8 Jahre zurück ins Jahr 2018, 2019 und überlege, die hätte jemand da gesagt, wie die Welt heute aussieht. Da hättest du ja gedacht, oh Gott, ja. Und was seitdem alles passiert ist, sei es über Corona und so weiter. Ne? Das sind natürlich schon eine massive Veränderung, oder nicht?
Das ist ja, absolut, absolut. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch während der Corona-Zeit wir hatten alle Angst, ne? Angst, nicht zu wissen, was erwartet uns oder was kommt jetzt alles auf uns zu. Und letztendlich hat aber auch die Corona-Zeit vieles verändert, wie man sieht. Wir hatten zwar Angst vor diesem nicht zu wissen, was auf uns zukommt. Jetzt sind wir in diesem Jetzt und in diesem Zustand, wovor wir Angst hatten. Und es geht ja trotzdem irgendwie weiter.
Genau, ja. Genau, es geht ja immer irgendwie weiter und man muss es ja eben auch so sehen. Also es wäre ja sonst fatal. Man muss ja das Beste aus der Situation machen und damit umgehen und sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt mit dieser aktuellen Lage um? Was kann ich denn daraus machen? Oder was ist denn so? Ja, liegt in meinen Möglichkeiten und ja gut, darüber können wir ja sprechen. Das siehst du oder du hast mit Sicherheit eine andere Sicht der Dinge, wenn wir jetzt fliegen gehen, als ich, weil du hast mit Menschen zu tun, die auch wiederum vielleicht Ängste haben oder Gedanken machen oder irgendwo herkommen auf dieser Welt oder irgendwo hinwollen. Und das vielleicht manche auch nicht ganz freiwillig durch diese geopolitische Lage und du hast direkt mit den Menschen zu tun. Bei mir ist es eher eine technische Geschichte, beziehungsweise man kann vielleicht in bestimmte Gegenden dieser Welt nicht mehr fliegen oder muss sie umfliegen und muss sich dahingehend Gedanken machen.
Ja. Ja, es ist natürlich für jeden auch nochmal anders. Jeder hat einen anderen Blickwinkel dafür oder eine andere Sicht auf die Dinge. Gerade wir fliegen ja in viele Länder, wo vielleicht auch viele Unruhen herrschen. Sei es jetzt die Rückholmaschinen gewesen, die Passagiere aus Dubai zurückgeholt haben. Ich meine, wir sind manchmal der ganzen Sache etwas näher als jemand, der vielleicht im Büro sitzt.
Ganz sicher.
Na, also ich bin ja auch in kritischen Zeiten nach Beirut geflogen oder auch mal nach Tel Aviv oder auch mal du ja jetzt auch in Port Harcourt. Es sind ja alles so Ziele, da wird, da weißt du nie, okay, wie safe ist es denn heute? Und trotzdem fliegen wir dahin, ne? Ein Stück weit, weil wir auch unserem Arbeitgeber vertrauen. Die würden uns, also die sind ja auch jeden Tag im Austausch. Also ich denke, die wissen schon, was sie machen. Deswegen habe ich da auch Vertrauen. Aber letztendlich haben wir einen ganz anderen, ja, ich sag mal, nicht nur Blick, sondern wir haben eine ganz andere Nähe zu manchen Dingen. Mhm. Das kann jetzt ein Soldat noch mal mehr ausholen, der vielleicht doch vor Ort ist. Ne?
Klar.
Jeder hat also ne so. Und ich persönlich mache mir natürlich auch Sorgen. Aber ich habe einfach gelernt, diese Angst nicht zu sehr zuzulassen.
Ja, was ich absolut richtig finde, weil es, wie gesagt, Angst ist immer eine Projektion auf die Zukunft, die wahrscheinlich überhaupt nicht so eintreten wird. Und es ist ja etwas nicht Rationales. Ne? Wenn Leute Angst vorm Fliegen haben, ist es überhaupt nicht rational. Ja, das muss doch nicht alles rational sein, man soll das ja ernst nehmen. Aber es muss einem klar sein, dass die Angst nicht real ist, sondern immer nur eine Vorstellung ist, die so eintreten könnte. Ja, wenn Menschen Angst im Fahrstuhl haben, dass er stecken bleibt, dann hat das ja nichts mit der Realität zu tun. Ja, es ist übrigens ja genauso, dass Menschen Gefahren oder so völlig unterschiedlich einschätzen und auch völlig falsch einschätzen. Ja, Menschen wähnen sich total sicher, wenn sie Motorrad fahren oder Ski fahren. Wenn du dir das aber anschaust, wie gefährlich das ist, ja, dann ist es im Prinzip eigentlich völliger Schwachsinn, das zu machen. Und wenn es heute erfunden werden würde, Skifahren und Motorradfahren, das würde nicht erlaubt werden, da bin ich mir ganz sicher, weil es viel zu gefährlich ist. Aber es gab es schon immer und Menschen haben das Gefühl, das ist ja durchaus sicher, was ich mache. Und wenn du dir halt die Statistiken anschaust, siehst du halt, dass es das nicht ist, ja. Und auf der anderen Seite haben sie Angst, haben viele Menschen Angst, ins Flugzeug zu steigen. Und statistisch gesehen ist es ja wesentlich gefährlicher, mit dem Auto zum Flughafen zu fahren. Wesentlich gefährlicher. Es würde aber niemand sagen, ja, davor habe ich aber Angst. Da sieht man, wie nicht rational Ängste sind, ja, vor allen möglichen Dingen, weil wir nicht diese Wahrscheinlichkeit nicht einschätzen. Ne? Wenn Menschen Angst vor Malaria haben, ja, verstehe ich alles. Aber die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, wenn ich gewisse Vorsichtsmaßnahmen mache, sind halt sehr gering, vergleichsweise. Ja, sind natürlich höher, als wenn ich jetzt in Deutschland bleibe. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, ungefähr null. Ja, aber Menschen, wie gesagt, ich meine, Menschen können Wahrscheinlichkeit nicht einschätzen, deswegen spielen Menschen ja Lotto. Weil wenn sie das könnten, ja, dann würden sie das auf gar keinen Fall machen. Weil es einfach sehr viel wahrscheinlicher ist, dass das Geld einfach weg ist.
Also du spielst kein Lotto, habe ich das jetzt so rausgehört.
Hast du richtig analysiert, ja?
Ja. Verstehe.
Deswegen, wie gesagt, ne, es ist, dass man soll es nicht. Also Gefühle oder sowas sind schon wichtig, ja. Und ich will das jetzt nicht alles aufs Rationale runterbrechen. Aber es schadet nicht, wenn man sich manchmal eben anschaut und als Pilot ist man eben so trainiert, dass man sich eben Wahrscheinlichkeiten anschaut und eben Dinge versucht einzuschätzen oder abzuwägen oder zu bewerten. Das ist halt immer die Situation. Das wird im Simulator auch trainiert, wenn ich eine Notsituation habe oder den Ausfall von Systemen und ich muss jetzt möglichst schnell wieder landen, ich habe eine Rauchwarnung oder irgendetwas, ja, dann habe ich vielleicht Flughäfen zur Auswahl, die alle irgendwelche Einschränkungen haben, weil irgendwo vielleicht starker Wind ist oder Gewitter in der Nähe oder irgendwas. Und ich muss ja dann eine Struktur schaffen, wie ich trotzdem abwägen kann, okay, was wäre jetzt the safest course of action? Und manchmal muss ich bestimmte Sachen in Kauf nehmen, weil es nicht anders geht. Aber auch dazu muss ich ja ein Konzept oder ein Kochrezept haben, um das hinzubekommen. Und das hilft ja natürlich manchmal im Leben auch. Wenn ich eine scheinbar ganz hoffnungslose Situation habe oder die Welt so ganz furchtbar ist, hilft es auch zu gucken, okay, wie gehen wir denn jetzt? Was wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt und dann der nächste? Und wie können wir denn eigentlich jetzt hier mehr oder weniger ganz gut damit klarkommen? Ich glaube, dass ja, ist eine ganz, also kann man vielleicht so die Fliegerei oder das, was ich versuche, Menschen zu vermitteln, ganz gut so auf die Realität übertragen oder das funktioniert einigermaßen, in meinen Augen.
Aber es ist, es ist ja auch so, ein Stück weit habe ich manchmal den Eindruck, dass wenn jetzt irgendwas wäre, ne, also erinnern wir uns doch mal an den 6. Januar, ich glaube, das war der 6. Januar, als in Berlin für einige Tage der Strom ausgefallen war. Und wenn du mal so, also ich kenne Betroffene, die erzählt haben, dass viele Leute völlig überfordert waren und verloren waren, weil sie überhaupt nicht vorbereitet waren, aber auch gar keine Idee hatten, wie sie lösungsorientiert vorgehen können.
Ja.
Und ich glaube, das, also dieses mentale Vorbereiten auf irgendeine Situation, und sei es einfach nur ganz banal Stromausfall.
Ja.
Ja. Wenn man sich vorher so ein bisschen damit beschäftigt, was wäre, wenn in Deutschland zum Beispiel für 3 Tage kein Strom gibt oder in meinem Haus, in meiner Gegend. Wobei das deutsche Stromnetz eines der sichersten ist weltweit. Nichtsdestotrotz kann es ja so wie in Berlin ja auch vorkommen.
Ja.
Die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie bereite ich mich vorher so vor, ohne dass es dann wie so, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, hysterisch wird und mit Ängsten kämpft, sondern einfach nur Stop, Check, Operate. Also was wäre, wenn, wie gehe ich dann vor? Ne, so. Und da sind wir schon in unserer Gesellschaft hier total verloren. Die meisten Leute, vor allem die Jungen, die haben sich noch nie mit solchen Gedanken befasst.
Ja.
Wenn wir jetzt die ältere Generation nehmen, zum Beispiel meine Schwiegereltern, die leben heute noch und die letzten 30, 40 Jahre immer noch so, als würden sie darauf warten, dass wieder was passiert. Die hat, meine Schwiegermutter hat eine Gefriertruhe und einen Vorratsraum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da könnte man ein ganzes Jahr lang von den Sachen leben.
Ja.
Und das kommt daher, weil sie im Krieg aufgewachsen ist.
Exakt.
Und dadurch schon einfach anders tickt. Das kannst du ihr, sie kann das auch nicht mehr ablegen. Die leben ganz anders, die sind anders vorbereitet. Mein Schwiegervater, der weiß dann schon auch, was er macht. Die haben da so Sachen, wenn zum Beispiel Strom ausfällt, haben sie Kerzen, Batterien. Das ist alles schon in also Vorbereitung. Ich übrigens, ich habe mich jetzt auch übrigens ein bisschen damit befasst und vorbereitet. Das heißt, ich würde da nicht in Panik aufgehen, sondern ich hätte dann zumindest Dinge, an denen ich mich festhalte. Zum Beispiel eine Checkliste. Ne, so.
Ja.
Und jetzt nur mal, letztendlich will ich darauf hinausgehen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
Mhm.
Wir können es auch nicht kontrollieren und es bringt auch nichts, wenn wir mit der Angst leben, weil Angst, so wie du sagst, ist einfach etwas, was in unserer Hand liegt. Wir können es nicht wirklich, ne, also
ja.
Du kannst viele Dinge nicht messen und begründen oder rechtfertigen, dass du deshalb jetzt die Angst hast, weil es liegt in deiner Hand, wie du damit umgehst.
Genau.
Na?
Richtig, und wenn du Angst hast, gibst du diese Verantwortung ja ab. Du sagst, oh Gott, die Situation ist so furchtbar, ich komme damit nicht klar, weil die Situation so furchtbar ist, geht's mir so. Nee, du musst ja selber wieder in den Driver's Seat kommen. Also weißt du, du musst ja selber wieder die Kontrolle übernehmen und sagen, okay, klar, die Situation ist ja, keine Ahnung, Stromausfall, was auch immer, furchtbar, aber was kann ich jetzt machen? Ich meine, wir haben ja den Vorteil, wir sind häufiger in Ländern, ich war jetzt gerade in Afrika, dann hast du es am Nachmittag, erwartest du schon fast, auf einmal, bam, ist der Strom weg. Weil
genau.
Überall Klimaanlagen angehen und irgendwann ist halt zu viel und dann wird es abgeschaltet oder bricht zusammen oder was auch immer. Das passiert in Afrika oder in Indien mit absoluter Regelmäßigkeit. Und wenn das denn mal erlebst.
In Südafrika ist es auch sogar so, dass viele Leute vorab schon wissen, wann der Strom ausgeschaltet wird, weil die da ein Problem haben. Also die gehen ganz anders damit um.
Genau.
Na, hier in Deutschland wäre das wir haben keinen Strom, die Welt würde untergehen, glaube ich. Ich meine, du hast ja gesehen, was passierte, als hier die Spritpreise hochgingen. Das war ja schon echt für viele ein...
Weil Menschen leben ja hier in einer... vielen Menschen ist, glaube ich, nicht bewusst, wie extrem gut es ihnen geht. Weißt du, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf und damals, als ich ein kleiner Junge war, hatten wir eine Badewanne, aber es gab keine Dusche im Haus. Ja? Und das war nicht nur bei mir so, das war bei ganz vielen so, dass die eine Badewanne hatten. Und das wird dann irgendwann erst in den 80er Jahren ein neues Badezimmer mit einer Dusche gebaut. Und Menschen haben bis vor 50 Jahren nicht jeden Morgen heiß geduscht. Das war die Ausnahme. Und vor 100 Jahren hat kein König und kein Herrscher auf dieser Welt so gelebt wie heute jeder normale Mensch in Deutschland. Mhm. Mit allen Annehmlichkeiten, die natürlich über die Zeit, was so Erfindungen anging, noch dazugekommen ist, aber auch grundsätzlich und mit einer Sicherheit, die unfassbar ist. Du lebst ja hier in Deutschland und du kannst ja nachts durch die Stadt laufen. Ne? Selbst in einer Stadt wie Berlin kannst du das theoretisch machen. Klar gibt es immer Ecken, wo das vielleicht nicht geht, aber verglichen mit dem allergrößten Teil dieser Welt ist es halt eine unfassbare Sicherheit, in der wir hier leben und ein unfassbar hoher Komfort.
Ja? Richtig.
Und es ist ja alles immer verfügbar. Guck mal, du kannst sagen, ich möchte gerne morgens einen Avocado-Toast essen mit Avocados aus Mexiko. Und dazu hätte ich gerne frische Passionsfrüchte aus Indonesien. Mhm. Ja? Mhm. Und dann hättest du, ja, ich hätte gerne noch so Orangenmarmelade aus Südafrika. Überhaupt kein Problem. Und das Ganze isst du auf schwedischem Knäckebrot. Und das wäre alles völlig normal, dass du das im Supermarkt kaufst. Oder vielleicht sogar bei Amazon bestellst, dir das nach Hause geliefert wird. Das ist on time. Das ist ja alles, das muss einem bewusst sein, wie unfassbar convenient, also ich benutze ja schon die ganze Zeit diese englischen Worte, unfassbar bequem optimiert dieses ganze Leben in diesem Land gerade ist. Und deswegen, da kann es dann passieren, wenn Dinge mal außer der Reihe passieren, beziehungsweise Dinge nicht mehr so funktionieren, dass Menschen gleich aufgeschmissen sind oder denken, um Gottes Willen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ne? Mhm. Und deine Schwiegereltern, meine Großeltern auch, die hatten immer eine Kiste mit Lebensmitteln, die sehr lange haltbar waren, im Keller. Immer.
Genau.
Ja. Und das ist halt was, weißt du, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, wenn man sich so ein paar Gedanken macht, eben immer über What If, also was passiert eigentlich, wenn? Piloten machen das immer, die haben für alles irgendeinen Plan B. Vielleicht ist das auch ein Vorteil des Berufes, den man auf andere Bereiche übertragen kann, oder vielleicht ist man deswegen oder als Pilot oder auch als Flugbegleiter mal ein bisschen besser vorbereitet auf Dinge, die in der Welt gerade passieren.
Ja. Ja, so sehe ich es genauso. Also es schadet nicht, wenn man sich einfach mal mit gewissen Dingen vorab beschäftigt. Stromausfall ist so das, weil was viele nicht wissen, ist, dass dann auch Wasser nicht mehr kommt. Also da ist dann die Toilettenspülung schon ein Problem, wenn wir keinen Strom haben, weil wir bei uns ja wirklich alles mit Strom läuft.
Ja.
Aber
es war ganz interessant während Corona. Also übrigens ist es lustig, dass wir in Deutschland sprechen wir immer von Corona. So, wenn man jetzt in Amerika ist und über die Zeit redet und man würde von Corona sprechen, würde einen ja niemand verstehen. Da würde man ja immer nur von Covid reden. Und deswegen also diese Begrifflichkeit. Aber es ist interessant, was Menschen während Corona, Covid gekauft haben in Supermärkten oder was in den Supermärkten zuerst ausverkauft war. In Deutschland war es, glaube ich, Toilettenpapier.
Ja.
Das hat mich schon ziemlich nachdenklich gestimmt. Ja, dass das
mich auch.
Also das heute... das gekauft haben, ja, in unfassbaren Mengen, habe ich mir gedacht habe.
Mhm. Weißt du, was lustig ist? Wir, also die aus dem, ich sag mal, aus dem Middle East Gegend kommen, mir wäre das gar nicht in den Sinn gekommen, weil bei uns ist so, wir waschen uns eigentlich. Mhm. Ne? Und das ist so, eigentlich, wenn ich denke, wenn ich kein Toilettenpapier habe, kein Problem, dann wasche ich mich halt.
Genau.
Ja? So, deswegen wäre für mich jetzt Toilettenpapier gar nicht so das Wichtigste gewesen. Da siehst du mal, wie unterschiedlich einfach so Menschen leben oder ne? Und was sie als Problem empfinden, wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Und andere Menschen denken, ja, so what, dann gibt es ja Wasser. Ja?
Richtig. Exakt. Ja, weil sie sowieso so aufgewachsen sind oder so, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Und in anderen Ländern war es denn mal Pasta oder war es denn, ja, ich weiß es nicht mehr genau, es waren aber sehr unterschiedliche Sachen. Ja, ich glaube, in einigen Ländern war es auch Rotwein, was ich auch interessant fand. Ja.
Wahnsinn.
Ja, also es sagte sicherlich auch viel über die Lebensweise in anderen Ländern aus. Und daran hat man auch schon gesehen, dass Menschen das natürlich, diese Situation auch grundsätzlich ja alle sehr unterschiedlich bewerten. Und was ja auch total okay ist. Und es ist ja auch schön, dass wir, ich will es ja nicht anklagen, dass wir in einem Land leben, wo es den allermeisten Menschen so gut geht. Aber manchmal, ganz manchmal ist es doch hilfreich, sich das wieder bewusst zu machen und dankbar dafür zu sein, wie es einem geht. Ich bin jetzt gerade durch Schwarzafrika gefahren auf dem Weg zum Flughafen. Mhm. Und wenn du das siehst, wie Menschen dort leben, ja, wenn einfach Müllhaufen an den ein Straßenrad gekippt werden und damit und Leute in diesen Müllhaufen nach irgendwas suchen, was in irgendeiner Form verwertbar ist. Und du bist aber in einem Land, was sehr reich ist, weil es halt sehr viel Erdöl hat. Ja, dann lehrt es einen wieder mal Demut, wie es einem geht oder wie es hier vielen Menschen geht. Weil in diesen Ländern gibt es eben auch einigen Menschen sehr gut, aber es geht vielen Menschen halt ganz unfassbar schlecht, ne?
Das ist es. Wir sind einfach viel zu sehr und viel zu lange in dieser bequemen Position, dass wir alles jederzeit erreichen können und kaufen können und einfach in diesem, ja, in diesem Überfluss leben, in dieser Selbstverständlichkeit, dass wir jederzeit, jetzt komme ich auch mit Begrifflichkeiten aus dem Englischen, weil Access to Water and Electricity. Manchmal, ne, ich denke manchmal so in Teilen Deutsch, in Teilen Englisch. Ja. Wie nenne ich das auf Deutsch nochmal, wenn ich einfach Zugang
auf Wasser, ja, oder Zugang zu Wasser Zugang. Und Strom
habe. Und das ist halt in vielen Ländern auch im Jahre 2026 nicht selbstverständlich.
Ja, und das, genau, das, den meisten nicht. Wenn ich über Afrika fliege, dann ist es so, du fliegst im Dunkeln dann über Afrika und das ist, obwohl es nicht bewölkt ist.
Kein Licht.
Genau.
Kein
es
Licht.
Ist, du ist riesengroß und du siehst nur ganz wenig Licht. Und das hat nichts damit zu tun, dass da Wolken sind, weil keine da sind. Sondern es ist einfach keine Beleuchtung da und kein Strom. Und das ist uns vielfach hier überhaupt nicht bewusst. Und den meisten Menschen, oder sagen wir so, ich erzähle mir gerne das Beispiel, wenn man es in Indien ist als Beispiel. Da geht man aus einem Fünf-Sterne-Hotel raus und es ist alles sehr schön. Die Menschen sind alle total nett. Da geht man zweimal am Block und ist in einem indischen Slum. Die Menschen sind immer noch nett, aber sie leben halt dort. Da liegt eine tote Ratte auf der Straße. Sie fahren zu dritt in Flipflops auf Motorrädern. Immerhin. Mhm. Aber es stinkt und der Helm trägt sowieso niemand und so weiter. Und es muss einem nur klar sein, dass mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung so oder schlechter lebt.
Ja.
Und wenn man das weiß, ist das das eine. Aber wenn man das dann sieht und wirklich erlebt, dann wird einem das so klar. Und dann wird einem auch klar, okay, diese Welt hat vielleicht ganz andere Probleme als das, was wir da machen. Und uns sollte mal bewusst sein, wie wirklich gut und privilegiert wir sind. Und zwar unfassbar gegenüber ganz vielen anderen Menschen hier auf diesem Planeten. Wir wissen das nur gar nicht, weil wir leben. Denn jeder lebt ja in irgendeiner Bubble. Das tun wir beide auch. Die Bubble ist vielleicht anders als die von anderen. Aber die Welt ist nicht Prenzlauer Berg und das Coworking Space, in dem ich arbeite und der Matcha Latte, den ich mir morgens gönne, um die 13. Dating-App zu programmieren.
Ja.
Das ist nicht die wirkliche Welt, ja.
Mm-mm.
Das ist vielleicht, machen das einige und es ist auch gut und sollen es ja auch tun, gerne, ja. Aber der Großteil der Welt funktioniert völlig anders.
Ja, und das ist, glaube ich, das ist wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Natürlich wollen wir jetzt nicht zurück in die Zeit gehen, wie im Mittelalter, kein Wasser, kein Strom, aber dass man halt einfach so seine Prioritäten und seine Luxusprobleme vielleicht mal weglegt und andere Prioritäten setzt oder die sein oder flexibel genug ist, diese Prioritäten im Leben anders zu setzen.
Ja.
Und auch mal flexibel zu sein im Kopf, zu sagen, okay, wir haben jetzt das und wir haben jetzt morgen das nicht und wie gehe ich damit um? Ohne dass ich jetzt anfange, mich mit der ganzen Straße zu kloppen, ob ich jetzt das Toilettenpapier kriege oder nicht. Weil das war ja während Corona der Fall. Die Leute haben sich im Supermarkt gekloppt wegen Toilettenpapier. Verrückt, das ist so absurd. Das ist so absurd. Und letztendlich sind wir jetzt 6 Jahre weiter. Und es ist keiner irgendwie gestorben, weil er kein Toilettenpapier abbekommen hat.
Nein. Ich glaube, dass die Situation vielleicht gleich wäre. Ja. Ich weiß es nicht. Ne? Also wenn jetzt wieder etwas Ähnliches da wäre, könnte ich mir durchaus ähnliche Szenarien vielleicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber es wäre natürlich dann interessant zu beobachten. Oder was würde passieren, wenn es in Deutschland einen Stromausfall geben würde, der vielleicht einen Tag dauern würde oder zwei. Theoretisch jetzt. Ne? Mhm. Es würden ja ganz viele Sachen, ne, was du sagst, Wasser wäre nicht mehr gewährleistet. Menschen hätten kein Handy mehr, ja. Also das wäre ja also das
Handy kein WLAN, kein Handy, nichts, ne?
Also das Handy wäre vielleicht noch, der Akku wäre vielleicht noch da, aber du hättest kein Netz, weil die Netze, die ganzen Sendemasten ja auch nicht funktionieren würden. Ja. Und WLAN hättest du ja auch nicht, weil du hättest ja keinen Strom. Und was macht man dann? Ja. Und ich beziehe mich damit ein. Ich benutze diese Dinger ja auch. Wir benutzen ja diese Telefone jetzt auch, um diesen Podcast aufzunehmen, zu telefonieren. Und da sieht man mal, wie das eben ein Bestandteil des Lebens immer mehr ist. Und ja, es ist aber alles ja nicht selbstverständlich, dass es so ist. Ne?
Ja, wir haben ja einen lieben Zuhörer, den Martin. Der ist genau in dieser Branche tätig. Also von ihm hole ich mir immer Tipps. Und der hatte mir gesagt, ich solle mir mal die Checkliste der, wie heißt das? Jetzt komme ich nicht drauf. Es gibt so eine Notfall-Checkliste von der deutschen Katastrophenschutz-Dingsbums da. Mhm. Ja.
Genau, Dingsbums. So wird die heißen, glaube ich auch. Ne?
Genau. Nein, wie heißt es nochmal? Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. So. Mhm. Ja. So. Da gibt es eine Checkliste, die kann man sich runterladen und das würde ich auch jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ob er das dann umsetzt, ist ja dem selbst überlassen. Aber ja. Es ist nicht verkehrt, sowas mal gelesen zu haben.
Ja.
Oder zu wissen, okay, was wäre denn hilfreich, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich keinen Strom habe über Tage hinweg? Was wäre denn wichtig, zu Hause zumindest zu haben? Ja, also was mir die ersten 3 Tage hilft, weil im Normalfall geht es um 48 Stunden. Danach kann Deutschland es eigentlich schon wieder stabilisieren, heißt es, ja? Also,
ja.
Oder den Strom wiederherstellen. Aber genau um die 2 Tage geht es. Was machst du da?
Ne? Genau.
So, das heißt, du willst einkaufen gehen, hast kein Bargeld, und dann kannst du aber auch elektronisch nicht bezahlen. Kommst nicht an Lebensmittel ran. Ganz einfache Rechnung.
Genau. Ja?
Das heißt, es wäre dann nicht verkehrt, vielleicht ein bisschen Bargeld zu haben, damit du wenigstens irgendwas kaufen kannst. Oder
richtig.
You never know.
Genau. Also damit, es geht ja mit solchen relativ kleinen oder banalen Dingen geht es ja schon los. Es könnte ja auch sein, dass vielleicht auch gar nicht alle Läden geöffnet haben, weil sie elektronische Türen haben.
Ja.
Ja, oder die Kassen auch alle jetzt elektronisch sind gar nicht. Also, ne, das gibt ganz viele Probleme, die entstehen können. Und deswegen so eine Checkliste super, ja, dass man da einfach vielleicht vorbereitet ist, ein paar Sachen hat, an die man vielleicht auch gar nicht gedacht hat. Ja, also in Amerika ist auf diesen Checklisten zum Beispiel sind immer so Tabletten drauf, um Wasser trinkfähig zu machen, wenn man zum Beispiel ein Pool hat, ja, da ist ja Chlor drin, aber jetzt hätte man ja genug Wasser, jetzt kann man das ja aber besser mal nicht trinken. Jetzt kann man das Wasser nehmen und kann man es entchloren, da gibt es ja so Tabletten. Mhm. Nur für den Fall, dass man Trinkwasser bräuchte. Mein Onkel lebt in Los Angeles und die haben da sowas immer gehabt, weil es ja eine Erdbebengegend ist.
Genau.
Und da hieß es halt immer, du musst so und so viel Benzin bei dir zu Hause haben, falls du losfahren musst oder so, weil die Tankstellen bei einem Erdbeben sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und wenn du zu Hause bist, in so einem Fall, dann fährst du auch nur dann los, wenn du weißt, dass die Straße geöffnet ist. Und wenn sie bei der Arbeit gewesen wären, dann wären sie bei der Arbeit geblieben. Weil wenn die Straßen nicht passierbar sind, dann besteht auch immer die Gefahr, dass dann Überfälle passieren, weil ja auch Polizei dann nicht hinkommt. Also das war schon alles, mehr oder weniger gab es da so Notfallpläne, an die sie sich gehalten hätten und haben dementsprechend auch immer einen großen Vorrat an Wasser zu Hause und eben Benzin, Generator, genau letztendlich das, was du beschreibst und vielleicht noch etwas mehr, weil das ja eben dann auch sehr plötzlich kommt und auch nicht so einfach, ne, so ein Erdbeben, alles wiederherzustellen ist.
Ja. Ja, also ich bin ja im Krieg groß geworden. Für mich war es ganz normal, dass wir mal Stromausfälle hatten. Ich weiß auch, dass wir so einen Generator zu Hause hatten, aber das hatte auch nicht jeder.
Ja.
Und deswegen ist das für mich persönlich jetzt nichts Neues und für mich auch so im Umgang wäre das jetzt nicht so schlimm wie vielleicht für den einen oder anderen. Na? Und jetzt zurückzukommen auf unseren Job in der Fliegerei. Wir sind ja auch immer mental auf einen Notfall vorbereitet, auch wenn es nicht passiert. Wir sind mental vorbereitet. Wir wissen, wenn was ist, wie wir agieren müssen.
Ja.
Und darum geht es. Es ist völlig egal, was im Leben passiert, in welcher Situation du dann am Ende bist. Es ist ja am Ende dann doch wichtig, einfach zu wissen, wie reagiere ich, wenn es mal passiert. Ja?
Richtig.
Ja. Richtig. Und
Also dass ich einen Plan B habe, dass ich eine Idee habe, okay, was mache ich genau, was du sagst. Und dazu helfen natürlich unfassbar diese Checklisten, die man hat, um Sachen einzukaufen und überhaupt sich mal Gedanken zu machen. Und dann wiederum wird ja eine Angst oder Panik oder eine, oh Gott, was mache ich denn jetzt, Situation für viele auch weniger bedrohlich, weil du ja einfach weißt, okay, das und das habe ich jetzt, dann kann ich jetzt erstmal einen Tag entspannt oder zwei Tage überbrücken.
Genau. Ja,
es gibt noch, ja auch so. Es gibt noch einen, das klingt jetzt alles bedrohlich, ich wollte mal was Lustiges zwischendurch mal einwerfen. Ja. Bezogen, es gab in den 70er Jahren in New York mal einen Stromausfall, der war 36 Stunden irgendwie, also relativ lange. Mhm. Und das ist so ein ähnliches Szenario gewesen wie das, was wir gerade besprochen haben. Was aber interessant war, was man beobachten konnte, war, dass die Geburtenzahlen 9 Monate später signifikant gestiegen sind. Das ist ja auch ein Vorteil, ja? Geil. Menschen kommen sich wieder näher. Oh, Menschen, die vielleicht schon sehr lange verheiratet sind und auf einmal denken, ach ja, ich bin ja verheiratet. Ja, also das passiert
da ja. Da war ja noch was.
Da war ja noch was, ne? Das fand ich eben auch sehr interessant, dass das eindeutig zu beobachten war.
Wie lustig.
Lustig,
ne? Ja, also klar, ich will jetzt auch wegkommen von dieser, wir sind jetzt zu sehr abgedriftet. Es ging ja letztendlich darum, wie wir damit umgehen, wenn was wäre.
Genau.
Und ich wollte dir von einer Situation im Hotel erzählen. Mhm. Ich war in Istanbul, ich war privat dort, aber es kann ja auch jederzeit dienstlich passieren. Mhm. Gab es um 5 Uhr morgens einen Feueralarm.
Oh, ja.
Und der war leider echt. Oh. Und zwar brannte die Tiefgarage unterhalb vom Hotel.
Oh.
Und es war halt so, ich habe, alleine wegen meinem Job und weil ich schon auch bei Japan Airlines gearbeitet habe und auch schon mal ein Erdbeben erlebt habe mitten in der Nacht, bin ich automatisch schon so, dass ich, wenn ich ins Bett gehe, egal wie müde ich bin schon etwas vorbereiteter. Das heißt, ich habe meine wichtigsten Sachen griffbereit. Nicht, dass ich sie rausnehme und bereitlege, sondern ich platziere meine Handtasche immer so, dass es griffbereit ist.
Ja.
Ich habe immer meine Flipflops vor, also ich habe immer irgendwie, dass ich weiß, ich habe Schuhe, die ich sofort anziehen kann und losrennen kann.
Mhm.
Ich schlafe auch nie nachts.
Du schläfst schon nachts, aber nie nackt.
Aber nicht nackt. Ich habe immer was an. Wenn irgendwas ist, dass ich schnell quasi in diese Flipflops oder in meine Schuhe, wie auch immer, reinschlüpfen und rausrennen kann. Und eben auch in meiner Handtasche oder was auch immer meine persönlichen Dinge griffbereit habe, wie Pass-ID und so. Und was ich auch immer in meiner Handtasche habe, ist eben auch meine Warnweste.
Ja.
Die haben wir Flieger jetzt natürlich, aber das hilft natürlich in dem Fall. Klar. Und ich schaue mir in den meisten Fällen, ich muss zugeben, ab und zu bin ich dann so müde, dass ich es verpeile, aber ich schaue mir schon auch immer, während ich ins Hotelzimmer gehe, wo ist der Notausgang?
Ja, exakt.
Und ich habe bei diesem Feueralarm in Istanbul gemerkt, wie panisch Menschen waren am Ende und auch wirklich schon andere umgerannt haben, geschubst haben, geschrien, panisch waren. Wie tatsächlich dumm manche Menschen waren, weil sie versucht haben, mit dem Aufzug runterzugehen.
Ja.
Und wie auch, also manche wirklich ihren Koffer in der Hand hatten und dann ins Treppenhaus damit runtergerannt sind. Ihren Handgepäckskoffer.
Ja, das ist nicht da, weißt du, das ist ja wie mit Handgepäck vom Bord nehmen bei einer Evakuierung. Menschen machen das, weil irgendwas ihnen wichtig ist, aber das ist alles völlig unwichtig, genau wie du sagst. Ne? Man sollte vielleicht seinen Reisepass irgendwo hinlegen, dass man den dabei hat, und man sollte eine Warnweste dabei haben und vielleicht noch so ein Handy. Aber alles andere ist nichts und sein Portemonnaie. Das ist aber auch schon alles. Ja, das kann ich ja am Körper tragen und dann gehe ich raus, weil ich muss mich ja selber retten oder schützen. Ne?
Also das höchste der Gefühle wäre eine Handtasche, die ich mir umhänge.
Mhm.
Ja, quasi so umhänge, dass ich beide Hände frei habe und dann einfach rausrenne. Ja?
Ja.
Aber das ist auch das höchste der Gefühle, wo ich dann vielleicht meinen Pass und mein ID oder Telefon drin habe. Aber auch das ist am Ende unwichtig. Wichtig ist, dass man lebendig rauskommt.
Richtig.
Nur sind das halt, auch da habe ich mich gedanklich schon vorbereitet. Was wäre, wenn, ne, wo renne ich raus, wo ist der Notausgang? Und das gucke ich mir schon immer, wie gesagt, auf dem Weg in mein Zimmer bleibe ich erstmal stehen und orientiere mich, wo muss ich hinrennen, wenn was ist. Ja. Und meistens sind ja eben Notausgänge beschildert oder leuchten beim im Dunkeln auf, so dass man dann, aber die Richtung ist schon mal wichtig zu wissen. Ich gehe aus meinem Zimmer und muss rechts oder links oder geradeaus laufen, genau, um zum Beispiel ans Treppenhaus zu gelangen, um runterzugehen.
Richtig. Ja, das ist schon sehr wichtig. Also und wenn man das eben einmal sich vorher angeschaut hat, es ist auch, wenn ich an Bord von Flugzeugen bin, dann schaue ich mir an, wie viele Reihen weiter ist der nächste Notausgang und weiß, das sind 3 Reihen hinter mir oder was weiß ich, 3 Reihen vor mir. Das mag alles banal klingen, aber in einem Fall eines Notfalls, vor allem mit Rauch oder so, sehe ich nichts mehr. Und das ist vielleicht auch wieder eine Sache als Pilot. Jetzt kürzlich wieder jemand, ein Freund mit in den Simulator genommen, denn ist man da angeflogen, dann sieht man alles, sieht dann toll aus und so ist die Landung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das Ganze mal bei schlechtem Wetter. Und auf einmal siehst du halt gar nichts mehr. Und dann wird einem so bewusst, wie selbstverständlich man eben diese Sicht genommen hat. Und das ist alles dann ganz einfach. Also wenn man gar nichts mehr sieht und nur auf die Instrumente verlassen muss und danach navigieren muss, dann erkennt man erstmal, okay, wo denn die eigentliche Leistung darin besteht oder was den Unterschied auch ausmacht. Und das ist ja an Bord im Fall eines Notfalls, weißt du auch vom Emergency Training, in dem Moment, wo du alles siehst, ja klar, gehe ich 3 Reihen vor oder 1 Reihe zurück. Oder, aber wenn du nichts mehr siehst, sondern vielleicht am Boden kriechen musst, dann ist es wichtig, dass du weißt, wo war denn das? Oder dass du weißt, aha, die Leuchtstreifen zeigen ja den Weg dorthin. Ja? Hm. Und das mache ich mir bei jedem Flug, mache ich mir dieses Bild und weiß, okay, wo muss ich denn hin, um hier rauszukommen?
Weißt du, wir sind jetzt vom Fach, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Aber auch ich, wenn ich in ein Flugzeug steige, auch wenn ich das, ich sag mal, mein Flugzeugmuster ist, trotzdem schaue ich noch mal, wie, wo, was, so wie du das ja auch machst. Ich gucke auch noch mal auf die Karte, weil jede Airline hat trotzdem seine Besonderheiten oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht ist das eine andere Konfiguration, who knows. Aber trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig es das ist, also wie wichtig es sein kann, dass man im Notfall schnell reagiert und auch einfach vorher mal sich etwas angeschaut hat, um nicht in Panik zu geraten, gucke ich mir das immer an. Ja. Und das, obwohl ich selbst aus dem Bereich komme, gucke ich mir das an.
Ja,
ich
natürlich.
Beobachte leider trotzdem, dass viele Menschen bei der Safety-Demo überhaupt nicht aufmerksam sind und das auch überhaupt nicht wichtig nehmen.
Klar, weil du natürlich gelernt hast, dass du das nicht musst. Ja, sie wissen, dass dieses abläuft und sie haben aber das noch nie irgendwie gebraucht. Und erkennen für sich nicht die Wichtigkeit und dementsprechend ignorieren sie es dann. Aber es ist halt wichtig und es kostet ganz wenig. Vielleicht ein kleines bisschen Aufmerksamkeit und ein kleines bisschen Bewusstmachen der Situation. Ja. Mhm. Und dann, das ist wie im Hotel, was du sagtest, ne? Wo ist der nächste Notausgang oder wo ist eigentlich ein Lichtschalter, wo ist eigentlich das Telefon? Da lege ich meine Warnweste hin, wo ist mein Ausweis? Das ist einfach nur, genau wie du sagst, hinlegen, welche Schuhe ziehe ich an, dass ich möglichst schnell rauskomme. Mhm. Ja, und nicht auf die Idee kommen, den Feueralarm ist, den Fahrstuhl zu nutzen. Ja,
also das waren, ich muss sagen, das fand ich dann schon etwas seltsam. Das waren dann von der Kleidung her, also ohne diskriminieren zu wollen, das waren Menschen aus dem, ich glaube, das waren Saudi-Arabier. Für die war es selbstverständlich, dass sie jetzt den Aufzug nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht wird das in deren Land einfach nicht richtig praktiziert oder nicht richtig geschult. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland vielen Ländern voraus, weil wir solche Dinge ja auch, ja, ich glaube, auch viel besprochen wird, auch in Schulen gelehrt wird. Ne? Also gibt schon Dinge, die besprochen werden. Also mein Sohn kommt immer mit so Themen nach Hause, deswegen weiß ich das.
Sehr gut.
Dass die halt manchmal so Notfallübungen machen oder einfach viele Dinge besprochen werden. Ne?
Ja. Ja, und wie gesagt, es wirkt dann immer so ein bisschen komisch. Ja, warum sollen wir es denn machen? Das nervt ja und so weiter. Ne? Aber diese Sachen sind halt wichtig, weil sie dann wirklich einen auf eine etwaige Situation vorbereiten. Und ich weiß es ja eben von unseren Berufen, wenn du das nicht machst, dann würdest du in der richtigen Situation höchstwahrscheinlich auch nicht richtig handeln, weil du würdest viele Ressourcen verschwenden. weil du eben erstmal dich selber orientieren musst. Ah, was haben wir denn jetzt hier? Ach so, was machen wir denn da? Hm. Ja, und das kann ja jeder für sich selber eben ein Stück weit auch tun, ne? Gerade in Bezug auf, was wir haben, ja. Wenn irgendein Stromausfall kommt oder wenn, was auch immer ist, ja. Einfach nur ein bisschen vorbereitet sein.
Richtig, richtig. Ja, einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist in erster Linie vielleicht einfach schon mal der erste Schritt.
Genau. Na? Ganz genau, ja.
Was ist denn die nächste Destination für dich?
Ja, steht noch nicht ganz fest. Ich habe den Plan für den nächsten Monat nur so ungefähr. Der wird ja immer erst Ende des Monats für den nächsten Monat rausgegeben. Ich gehe erstmal viel in den Simulator, mache da Ausbildung für Kollegen. Ein Seminar steht noch auf dem Plan in Seeheim. Und dann der nächste Flug geht vermutlich nach Chicago, wenn ich das richtig weiß. Und Washington ist auch noch auf dem Plan für den nächsten Monat. Und ja, finde ich beides schöne Städte, sind beides in meinen Augen etwas underrated. Also viele Leute, wenn sie in die USA fliegen, in die Ostküste gehen, nach New York oder nach Boston. Ja. Aber ich finde Chicago erstens deutlich sauberer als New York und eigentlich auch viel interessanter und schöner. Und Washington sowieso, ja. Also Washington ist dadurch, dass ja auch sehr viele Europäer da sind und Botschaften da sind, ist es jetzt sowieso deutlich europäisch geprägt, aber auch eigentlich eine sehr, sehr interessante Stadt, natürlich unfassbar viele Museen und Sehenswürdigkeiten. Und es ist zu dieser Jahreszeit sehr warm dort, was man auch nicht erwarten würde. Und ich würde gar nicht so gerne im Juli oder August hinfliegen, weil es da...
Da ist es sehr heiß.
Sehr heiß, ist fast so wie in Bangkok, würde man jetzt auch nicht erwarten bei Washington. Aber ich finde, es sind beides die most underrated cities in den USA, aus meiner Perspektive.
Ja, das ist so. Also Menschen tendieren auch immer dazu, immer die gleichen Ziele zu sehen, die gerade in sind. Aber es gibt natürlich, also ich kann das noch aus der Aschewolke-Zeit erzählen. Wir waren eine Woche in Chicago und sind so ein bisschen rausgefahren. Und es gab so schöne Ecken. Also wirklich, da denkst du bist irgendwo, aber nicht in den Staaten oder nicht in Chicago oder sonst wo. Also es war so unfassbar schön. In Schaumburg waren wir da. Das ist eine Stunde von dort entfernt. Und von Chicago. Und das war, die Natur war echt unfassbar. Viele Seen, viele kleine Städte, total süß. Wie im Film, wie man das halt so aus den Filmen kennt. Und das siehst du halt sonst nicht in so Großstädten. Aber ja, ich finde, nochmal auf das Thema zurückzukommen, du hast ja sicherlich auch gehört, was in Mexiko passiert ist. Letztendlich kann überall irgendwas passieren. Man muss immer überall irgendwie doch in der heutigen Zeit vorsichtig sein, aufmerksamer sein, die Augen, Ohren offen halten, egal wohin man geht. Es ist nicht nur so, dass es dir in einem bestimmten Land irgendwas passieren muss. Es kann auch während einer Tour in Mexiko an den Pyramiden passieren. Also es ist heutzutage, ist es leider so, dass es anytime, anywhere passieren kann. Wichtig ist, dass man einfach aufmerksam ist und vorbereitet ist und einfach so ein bisschen vorsichtiger durchs Leben geht.
Genau. Genau, das wäre auf jeden Fall schon eine gute Message, ne, dass man nicht ganz unvorbereitet durchs Leben läuft. Das ist, glaube ich, schon immer ein guter Tipp.
Na?
Sehr schön.
Ja.
Dann würde ich sagen, bei mir ist gerade sehr schönes Wetter. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Wir sind ja wieder räumlich getrennt. Hat mich jetzt wieder jemand gefragt, ob wir den Podcast dann immer zusammen aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, nein, das haben wir genau genommen noch nie gemacht. Also vielleicht sollten wir es irgendwann wirklich mal machen. Das wäre aber komisch, weil wir sitzen halt immer in der Regel mindestens 500 Kilometer entfernt, so wie heute. Oder manchmal auch 5000 Kilometer entfernt, wenn du irgendwie unterwegs bist oder ich unterwegs bin. Und machen das halt remote, wie man jetzt mal wieder das, um das 500. englische Wort zu benutzen. Heute, weißt du auch nicht, was heute los ist, dass ich dauernd irgendwie so englische Worte benutze. Keine Ahnung. Ich war jetzt gerade in Amerika, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ich habe ja den kleinen Flugzeugspotter Orion getroffen.
Und
war total begeistert Dass ich ja sagte, das auch in der Story danach, ich sagte, das, weißt du, im Leben geht es ja immer darum, was weiterzugeben. Aber es geht auch darum, dass man, dass einem bewusst ist, man kann immer dazu, oder man lernt immer dazu, egal wie alt man ist. Und hier war das ja ein Siebenjähriger, der mich wahnsinnig fasziniert hat von seiner Energie und wie er in einem Baseballstadion die Leute permanent ermuntert hat und motiviert hat für das, für diese Mannschaft, die Mannschaft anzufeuern. Und ja, das finde ich halt beeindruckend, ja, wenn du sowas wirklich miterlebst. Ne?
Ja.
Und ich werde halt diesen Moment nicht vergessen, wo wir dann aus diesem Baseballstadion rausgegangen sind. Er war mit seinem Vater und der Freundin, war er da. Und es war dann so ein bisschen ja, wuselig, weil da ein paar Leute da waren. Und dann hat er irgendwann meine Hand genommen und wir sind zusammen da gegangen, damit er nicht verloren geht und so. Und das zeigt ja, offensichtlich hat er Vertrauen gefunden oder so. Und das sind halt so kleine Momente, die mögen klein und unbedeutend sein, aber mir persönlich hat es sehr viel gegeben. Deswegen fand ich das einen sehr schönen Tag. Und ja, von solchen Sachen zehrt man dann oder zehre ich dann immer.
Ja, 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 er ist ein sehr, sehr süßer, kleiner Junge, der mich auch sehr inspiriert hat durch seine Art. Einfach, ich hatte ihn ja, ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, besucht.
Ja.
In Vancouver.
Genau.
Nee, das war 24, das war 2024. Und das war wirklich schön.
Ja.
Und ja, ich wollte ihn ja jetzt auch treffen in Vancouver. Leider konnte ich jetzt nicht fliegen und fliege jetzt dafür nächste Woche nach Miami.
Ja, das ist natürlich auch ein schönes Ziel, das gönne ich dir. Ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen Wärme tanken, auch wenn das Wetter hier besser wird, aber Miami ist immer schön.
Miami ist immer schön, wobei ich Miami-Flüge unfassbar anstrengend finde, weil lange Flugzeit, kurze Ruhepause und wieder zurück. Ich bin dann immer ziemlich kaputt, wenn ich da ankomme, muss ich ehrlich sagen.
Mhm.
aber ja, trotzdem ist es schön, mal kurz Sonne zu tanken.
Genau. Denk dran, kurz vor der Landung oder kurz nach dem Start fliegt er in der Regel über die Bahamas. Und das kann man von oben immer sehr schön sehen. Vielleicht ein kurzer Blick ins Cockpit, weil dieses türkisfarbene Wasser und die Bahamas sind schon ziemlich beeindruckend, wenn man das so sieht. Fand ich jedes Mal, ja.
Ja, ja, ich habe da auch schon Bilder gemacht in der Vergangenheit.
Ja, das ist wirklich schön.
Ja.
Cool.
Ja, gut.
Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen, in echt und nicht nur hier remote. Wünsche dir aber in jedem Fall einen sehr schönen Flug nach Miami. Und
Dankeschön, dir auch, wo immer du hingehst.
Simulator, ja, da ich ja der Ausbilder bin, kann ich mir dann ja aussuchen, wo wir hinfliegen, meistens jedenfalls. Aber es ist ja dann leider auch immer nur virtuell, aber immerhin so ein bisschen, ja.
Das ist ja auch Fliegen
irgendwie. Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, ja.
Alles klar.
Ja, schön.
Wunderbar. Gut, dann sage ich allen anderen always happy landings. Bis zum nächsten Mal. Hab's fein und dir wünsche ich einen ganz, ganz tollen Tag.
Dankeschön. Dir auch.
Danke.
Always happy landings.
Danke.
Ciao.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.